Wladimir Putin und Volodymyr Selenskyj an einem Tisch. Das wird es heute nicht geben. Der russische Präsident kommt nämlich nicht nach Istanbul, wo ja der ukrainische Präsident angekündigt hatte, auf ihn warten zu wollen. Stattdessen schickt Putin, obwohl er selbst das Treffen mal ins Spiel gebracht hat, nur die zweite Garde an den Bosporus aus Moskau. Nicht mal der Außenminister Lavrov, das Schwergewicht, kommt. Sind damit die Friedensgespräche, die möglichen, zwischen Russland und der Ukraine vorbei, ehe sie begonnen haben? Wolfgang Ischinger ist die graue Eminenz in der deutschen Sicherheitspolitik, früher mal Botschafter in den USA und auch ehemaliger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Schönen guten Morgen, Herr Ischinger.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Warum kneift Wladimir Putin?
Also fangen wir mal mit den positiven Nachrichten an. Es ist ja erfreulich, dass überhaupt, und das war ursprünglich ja eine Anregung von Donald Trump, dass überhaupt direkte Gespräche geplant und angesetzt worden sind. Zweitens ist auch erfreulich, dass die Vereinigten Staaten anscheinend bereit sind oder bereit wären, wenn vernünftige Gespräche stattfinden, dort zu moderieren, also sich zu beteiligen. Das finde ich im Prinzip schon mal zu vermerken. Das ist ja ein Fortschritt, nachdem wir 3 Jahre lang seit dem Frühjahr 2022 keine Direktgespräche gehabt haben. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Und da würde ich sagen, entgegen Ihrer Ankündigung vorhin sehe ich diese russische Delegation, die gestern Abend bekannt gegeben wurde, natürlich weder als die erste Garde, das wäre Putin, noch die zweite Garde, das wäre Außenminister Lavrov und ähnliche hochrangige Vertreter. Was wir hier jetzt bekommen, ist wirklich die dritte Garde. Und die Leute, die da jetzt geschickt werden, die haben nach meiner Einschätzung zwar ein Mandat, an die Gespräche anzuknüpfen, die vor 3 Jahren im Frühjahr 22, im März 22 in Istanbul stattgefunden haben. Diese Gespräche zielten nach russischer Zielsetzung aber darauf ab, die Ukraine zur Kapitulation zu zwingen. Ich habe also den großen Verdacht, dass diese Delegation weder das Mandat noch das Ziel hat, einen Waffenstillstand, und um den geht es ja jetzt als ersten Schritt, damit überhaupt zu vernünftigen Verhandlungen kommen kann, zu vereinbaren. Ich fürchte also, das wird eine Veranstaltung bleiben, wo man hinterher sagen kann, viel Spesen und nichts gewesen.
Womit Sie dann wieder bei meinem Punkt sind, ob sozusagen diese Friedensgespräche am Ende sind, bevor sie überhaupt richtig begonnen haben. So verstehe ich Sie jetzt auch, wenn Sie zum Beispiel über diesen Wladimir Medinsky sprechen, der das anführen wird, der auch schon vor 3 Jahren die Delegation Moskaus angeführt hat, wo dann eben bis auf immerhin ein Getreideabkommen nicht viel rauskam. Also Ihre Einschätzung, wer könnte denn jetzt noch dafür sorgen, dass da sich irgendwas tut im Moment, entweder in der Türkei oder danach?
Also zunächst einmal ist es, glaube ich, taktisch, politisch ein Punktverlust, eine Punktniederlage für die russische Seite. Es war ja ursprünglich Putin, der Direktgespräche vorgeschlagen hatte, statt eines Waffenstillstands. Jetzt kommt diese Luftnummer zustande. Das muss aber natürlich nicht das Ende sein. Ich vermute schon, dass nicht nur wir, die Europäer, sondern insbesondere auch die USA, und auf die kommt es ganz zentral an, jetzt doch ein kleines bisschen die Daumenschrauben gegenüber Putin anziehen werden und darauf verweisen werden, dass es so natürlich nicht weitergeht. Ich war ja vergangene Woche selbst in den USA, hatte mit dem Vizepräsident Vance ein längeres Gespräch zu führen. Ich habe den Eindruck, die amerikanische Einstellung zu diesem Konflikt und seinen Lösungsmöglichkeiten, die beginnt sich schon so ein bisschen zu verändern. Der ursprüngliche Ansatz von Trump war ja, ich charmiere Putin und ich setze Selenskyj unter Druck und daraus kommt dann ein Deal. Also das hat so nicht funktioniert. Mhm. Und ich glaube, man überlegt jetzt schon in Washington, ob und wie weit man vielleicht hoffentlich gemeinsam mit den Europäern jetzt doch den Druck auf die russische Seite erhöhen muss, damit es nicht bei dieser einmaligen Luftnummer bleibt.
Das wären ja sehr positive Dinge, die Sie da jetzt so schildern, Punkt Verlust für Putin. Ich frage mich trotzdem, ob es zu einem Punkt Gewinn für Zelensky wird. Denn zum Beispiel, Zelensky hatte ja 30 Tage Waffenstillstand gefordert. Auch da hatte er keine Unterstützung von Donald Trump bekommen. Ist da nicht doch die Sorge immer noch da, dass Trump die Ukraine doch im Stich lassen könnte?
Naja, also ich glaube, die ukrainische Seite, Zelensky persönlich, hat nach diesen diversen konfrontativen Begegnungen, insbesondere damals Ende Januar im Weißen Haus, die Lektion gelernt, dass er sich am besten nicht mit Trump streitet, sondern auf Trumpsche Vorstellungen zunächst mal eingeht. Das hat er jetzt gemacht. Beide haben sich diese Forderung nach Waffenstillstandsverhandlungen zu eigen gemacht. Also ich glaube, die Ukraine steht im Augenblick, auch aus amerikanischer Sicht, vergleichsweise ordentlich da, gut da. Das muss noch nicht eine Liebesheirat werden und wird es wohl auch nicht, während man in Washington garantiert jetzt zu dem Schluss kommt. Also mit Putin geht das anscheinend mit dieser Charmoffensive, die Donald Trump ursprünglich angeboten hat, Verbesserung der bilateralen amerikanisch-russischen Beziehungen und so weiter, das wird so nichts. Und das ist für die ukrainische Seite und ist für uns im Prinzip keine schlechte Nachricht, weil es hoffentlich, ich sage ja hoffentlich, sage nicht, das wird so kommen, weil es zu einer gewissen Annäherung zwischen den amerikanischen Positionierung und den europäischen Positionierungen zugunsten der Ukraine kommen könnte.
Und um das jetzt noch, um bei Ihnen da noch mal einen Schritt weiter vielleicht zu gehen, Sie sagen ja, der Druck auf Moskau vielleicht will den Trump jetzt tatsächlich erhöhen. Was kann die Bundesregierung damit tun im Konzert mit EU-Partnern, dass man wirklich wieder zu einer Einheit kommt? Was denken Sie, was muss da passieren?
Naja, es ist ja gerade in diesen Tagen ein weiteres EU-Sanktionspaket schon mal verabschiedet worden. Zugegebenermaßen wird das nichts sein, was jetzt Putin in die Knie zwingt. Aber wenn die USA beispielsweise jetzt ankündigen würden, dass sie die militärische Unterstützung, die Lieferung weiteren militärischen Geräts, ballistische Waffen, Luftabwehr etc. pp. An die Ukraine wieder aufnehmen, dann wäre das natürlich ein sehr deutliches Signal an die russische Seite, dass es mit der Erreichung der russischen Kriegsziele auch in der Ära Donald Trump nichts werden wird. Nicht wahr? Also ich will noch mal auf eins hinweisen. Im Frühjahr 2022, also vor 3 Jahren, war es der russischen Seite in diesem ersten Angriff gelungen, so etwa 22% des ukrainischen Territoriums zu besetzen. Als ich mich zuletzt jetzt nochmal erkundigte, war es bei 19, 20 oder 21%. Mit anderen Worten, da hat sich in 3 Jahren nichts verändert. Die russische Armee hat wahnsinnig hohe Opfer in Kauf nehmen müssen und hat im Grunde strategisch in 3 Jahren nichts gewonnen. Das ist eine krasse politisch-strategische Niederlage für die russische Seite. Das will die russische Seite zwar nicht zugeben, es ist aber so.
Sagt Wolfgang Ischinger. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute früh, früherer Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielen Dank.
Danke Ihnen sehr. Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.